Liebe Gemeinde, gestern hatten wir unsere Enkelkinder zu Besuch. Der Ältere ist fast 3, der Zweite ist 1,5 Jahre und man kann ja nicht früh genug anfangen. Wenn wir hier auf dem Schönblick schon dauernd Rüstzeiten und so etwas machen für Apis und Tagungen, da habe ich mir überlegt, ich will den beiden ein hebräisches Wort beibringen. Und da habe ich dann immer wieder gesagt, Toda, Toda, nicht übersetzt, aber Toda. Und schließlich war der Ältere jedenfalls so weit und der Kleinere im Rhythmus, Toda. Es ist ja ganz klar, dass ich heute mit Ihnen im Gottesdienst darüber nachdenken werde, was das eigentlich ist, Toda, vom Alten Testament her. Ich nehme Sie mit in ein Haus in der Nähe von Jerusalem und der größte Raum dieses Hauses, er ist voll gefüllt. Da sind Nachbarn, Verwandte, Freunde, Kollegen des Hausvaters. Der Hausvater hat eine schwere Krankheit hinter sich. Er hat sich auf dem Felde mit einem der landwirtschaftlichen Geräte schwer verletzt. Er hat wochenlang gelegen, man hat sogar um sein Leben gebangt. Aber nun ist er wieder gesund. Und nun wird Toda gefeiert. Das ist das Lobfest in Israel. Toda gehörte zum Alltag Israels. Und es ist mir völlig unbegreiflich, dass das weitgehend in unseren Gemeinden und Gemeinschaften abhanden gekommen ist. Das heißt, gestern Abend haben wir ja Toda gefeiert. In Israel war das so, dass zuvor im Tempel ein Tier geschlachtet wurde, sagen wir ein Kalb. Aber nun lag das Kalb wunderschön zubereitet und gewürzt dort zum Servieren und Essen bereit. Und es gab Brot und es gab Kuchen und vor jedem stand ein Weinglas. Und es war eine fröhliche Stimmung und sicher ein erhöhter Geräuschpegel. Da erhob sich der Hausvater, eben jener, der gesund geworden war, klopfte an sein Glas und es trat Stille ein. Und dann sagte er, das steht im Psalm 66. Hört zu, alle, die ihr Gott ehrt, ich will erzählen, was der Herr an mir getan hat. Ich will erzählen und dann berichtet er zunächst rückblickend, was da passiert ist und durch welche Krankheitsnöte und Ängste er gegangen ist und wie seine Angehörigen um ihn gebannt haben und dann kommt der Umschlag. Was der Herr an mir getan hat, das Gotteslob. Und dann wird gesagt, nun fasst bitte zu. Nun lasst uns zu Ehren Gottes Toda halten. Und dann wird geschmaust. Dann erhebt sich ein Freund, auch das gehörte zu Toda, jener Vers, den wir ja alle kennen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Die Toda gehört das neue Lied. Das heißt, ein Freund hat sich daran gemacht, zu einer alten Melodie einen neuen Text für diese Situation passend zu schreiben. Und nun wird dieser Psalm miteinander gesungen. Auch das gehört zur Toda. Das war in Israel üblich. Und es wäre schön, wenn es in Gemeinden, Gemeinschaften üblicher würde. Nicht nur zu sagen, schön, dass du wieder da bist, wie geht's dir denn? Sondern Toda zu halten, Bekenntnis, Lobpreis Gottes. Es konnten übrigens mancherlei Anlässe da sein, außer Krankheit, etwa ein finanzieller Bankrott, aus dem geholfen worden war, eine wirtschaftliche Not, oder eine böse Verleumdung, die zu einem Prozess geführt hatte, wo es um Kopf und Kragen ging Und der Mann wurde freigesprochen, rehabilitiert. Bei all solchen Gelegenheiten feierte man hinterher Gott zu Ehren. Toda. Ich möchte jetzt mit Ihnen den sicher bedeutendsten Toda-Text des Alten Testamentes lesen. Ich lese ihn in zwei Teilen. Es ist bei den Toda-Psalmen nämlich immer so. Der erste Teil ist rückblickend in die Not hinein. Und der zweite Teil ist dann lobpreisend. Die Wende ist in der Mitte. Ich lese uns den Toda-Psalm 22. Zunächst also die Notsituation. Ich werde zwischendurch so kleine Fußnoten machen. Das erste ist vielleicht die entscheidende Not. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um Krankheiten, sondern wo ist Gott? Warum hast du mich verlassen? Aber es ist erregend, der Beter hält doch an Gott fest. Eli ruft er, El heißt Gott und Eli, das ist mein Gott, auch jetzt noch mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Und jetzt schaut er zurück, du hast dich doch früher bewährt und ruft Gott das in Erinnerung. Unsere Väter hofften auf dich und als sie hofften, halfst du ihnen heraus, etwa aus Ägypten. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Dann steht dem Mann wieder seine eigene Not vor Augen. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Spaß daran. Dann kommt wieder ein Wort des Vertrauens. Du, Gott, hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen. Du ließest mich geboren sein, also die Tatsache, dass ich überhaupt da bin, ist ein Zeichen deiner Güte. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Und nun kommen wilde, aufregende Bilder. Manche sagen, es sind vielleicht Fieberfantasien oder es sind einfach Bilder für bedrohende Mächte, die hier als Tiere vorgestellt werden. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Jetzt erscheint das Ganze als ein Krankheitsbild. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Es ist also schon ein Prozess des Zerfalls. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und jetzt hat man den Eindruck, es geht um Fieber. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Und dann wieder die Tierbilder. Hunde haben mich umgeben, das sind auf Menschen dressierte Fanghunde. Und der böse Rotter hat mich umringt. Und jetzt scheint es schon darum zu gehen, dass er einen Prozess nicht nur verloren hat, sondern dass er zur Hinrichtung geführt wird. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Es gibt auch eine Übersetzung, sie haben sie abgeschnitten. Das war in der Antike eine Art der Hinrichtung. Und sein Erbe wird schon verteilt. Ich kann meine Knochen zählen, sie schauen auf mich. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile, mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern wilder Stiere.
Und dann kommt ein Atemholen, ein Gedankenstrich. Du hast mich erhört. Wenn man diese Verse hört, das ist ja ein gewaltiger Text, dann möchte man fragen, ja, was war denn eigentlich die Not dieses Mannes? War er krank oder was hatte er eigentlich? Die Ausleger sagen, hier ist sozusagen alle nur denkbare Not in einer Person zusammengefasst. Und das deshalb, damit jeder, der sich in Not findet, dort unterbringen kann. Es gibt keinen, der hier nicht eingeschlossen wäre. Es ist sozusagen die Urnot, die hier beschrieben wird. Der Mann hat die Gesundheit verloren. Die Knochen kann man schon zählen, seine Zunge klebt am Gaumen. Gesundheit verloren. Er hat seine Ehre verloren. Seine Achtung, er ist aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Die Leute verhöhnen ihn. Er hat offenbar einen Prozess verloren und wird zur Hinrichtung abgeführt. Hände und Füße werden durchbohrt. Sein Leben hat er also verloren. Gesundheit verloren, Ehre verloren, Leben verloren. Seine Habe, sein Besitz hat er verloren. Das Erbe wird schon unter den Leuten aufgeteilt. Das Entscheidende aber, er ist einer, der Gott verloren hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wollen uns doch nichts vormachen. Unsere eigentlichen Nöte stecken darin, dass wir Gott oft nicht verstehen. Wenn schreckliche Dinge in der Welt passieren, dann muss man fragen, wo bist du, Gott? Warum hast du uns verlassen? Die Gottesfinsternis, die Gottesnot ist die eigentliche Not. Da soll man nicht zu schnell sagen, ja, der Teufel. Auch der Teufel kann nur, wenn Gott ihn an der langen Leine lässt. Es geht letztlich um die Gottesfrage. Das kann man bei Hiob studieren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gottesfinsternis. Und doch das sich dran klammern. Eli, Eli, mein Gott. Und nun haben wir gesagt, bricht der Psalm um. Jetzt kommt in dem Psalm die Wende. Du hast mich erhört. Das erste war also Rückblick. Und das, was jetzt kommt, ist genauso abenteuerlich. Wenn nicht noch abenteuerlicher. Ich will deinen Namen kundtun. Ich will dich in der Gemeinde rühmen, das ist die Todafeier. Rühme den Herrn, die ihn fürchtet, ehre ihn alle vom Hause Jakob, denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Und als er zu ihm schrie, hörte er's, ich will dich preisen in der großen Gemeinde, denken Sie an gestern Abend. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, das gehörte dazu, Toda und das Kalb, Toda und das Glas Wein, das gehörte zusammen. Die Elenden sollen essen, Bach hat eine herrliche Kantate darüber geschrieben, dass sie satt werden und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen, euer Herz soll ewig nicht leben. Und jetzt kommen eigenartige Sachen. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Wir haben ja gesagt, das ist eine Wohnung irgendwo außerhalb von Jerusalem. Jetzt ist es so, als ob die Wände weichen. Jetzt wird ganz Israel eingeladen und dann nicht nur ganz Israel, sondern alle Geschlechter der Heiden. Die Rettung dieses einen geht die ganze Menschheit an. Hat universale Bedeutung. Es gibt keinen, der nicht betroffen ist bei dieser Rettungstat. Dann kommt das entscheidende Stichwort, denn des Herrn ist das Reich. In dieser Rettungstat ist das Reich Gottes hereingebrochen. Und wenn das Reich Gottes hereinbricht, dann ist die ganze Menschheit davon mit betroffen. Toda feiern muss die ganze Menschheit. Sie werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, denn des Herrn ist das Reich. Und nun kommt etwas für Israel ganz Ungewöhnliches. Ihn werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. Das, was da geschehen ist, betrifft also auch die Toten, die in Israel eigentlich tabu waren. Die Scheol, die Totenwelt, das heißt diese Urrettungstat, dass das Reich Gottes hier hereinbricht, das macht Rumor in der Totenwelt. Da werden die Toten wachgerüttelt und fangen an, auf Gott zu schauen. Das ist nach hinten und dann wird's nach vorn gerichtet. Er wird Nachkommen haben, vom Herrn wird man verkündigen, Kinder und Kindeskind. Das heißt, nicht nur die vergangene Generation, die in der Totenwelt ruht, ist gemeint, sondern alle zukünftigen Generationen. Nicht nur diejenigen, die jetzt in der Kinderkirche sind, sondern deren Kinder und Kindeskinder. Alles, was an Menschheit noch wachsen wird, ist einbezogen in dieses Geschehen, in diese Urrettungstat. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das erst noch geboren wird. Und jetzt kommt ein erstaunlicher Satz. Denn er hat's vollbracht. Er hat's vollbracht. Also, was wird in die Todafeier eingeladen? Da ist an einem etwas geschehen, an einem einzigen. Und jetzt wird die ganze Mitwelt einbezogen, Israel und der Heiden. Die ganze Vorwelt wird einbezogen. Die Toten bis hin zu Adam und Eva. Die Nachwelt bis zum letzten Kind, das auf Erden geboren wird. Sie sind alle mitgemeint bei dieser Todah. Diese Todah hat doch noch andere Dimensionen als unsere Feier gestern Abend. Der Schlüsselbegriff ist, das Reich Gottes ist mit dieser Tat hereingebrochen. Es ist vollbracht. In meinem nächsten Punkt muss ich die Bibelleser unter Ihnen, wir haben ja da so Spezialisten und wir haben ja sicher noch mehr Spezialisten, wenn Sie die Passionsgeschichte Jesu lesen, lesen aufmerksam, dann werden Sie merken, die ist voll von Psalm 22. Psalm 22 ist sozusagen das Raster, das Modell. Da hat man Sprache gesucht und Psalm 22 war das Einzige, was man verwenden konnte. Dazu kommt natürlich noch eins, Jesus selbst hat Psalm 22 verwendet. Wir kennen das, Eli, Eli, Lama, Asaftani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ruft Jesus. Man darf das nur nicht missverstehen, dass Jesus diesen einen Vers gerufen hat, sondern Jesus hat als Sterbender den ganzen Psalm 22 gebetet. Diesen Psalm, der gleichzeitig die große Wende ins Auge fasst. Und nun, wenn wir jetzt viel Zeit hätten, könnten wir es an einzelnen Versen zeigen. Da ist die Rede von Leuten, die die Köpfe schütteln und spotten. Der Herr soll ihm helfen, wenn es ihm Spaß macht. Da ist davon die Rede, dass er exkommuniziert ist aus Gemeinde und Gemeinschaft. Die Füße hat man ihm durchbohrt und die Hände. Da ist in der Mitte die Gottesnot. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es hat einen gegeben, der tatsächlich bis in letzter Tiefe von Gott verlassen war, um unserer Schuld willen. Jesus. Psalm 22 ist im Grunde ein prophetischer Text. Da muss man fragen, auf wen zielt denn dieser Text? Wer ist denn eigentlich gemeint? Und in Jesus erst kommt der Text zur Ruhe. Dann wird auch das Positive aufgezählt. Die Heiden sollen doch dazukommen. Es fängt wenigstens an. Da steht ein römischer Hauptmann unter dem Kreuz. Ein Heide. Und was sagt er? Das ist Gottes Sohn. Und dann wird erzählt, es gibt ein Erdbeben, da taten sich auch viele Gräber der Heiligen, die Scheol rumort, die Totenwelt, und erschienen vielen. Also, das Ereignis des Sterbens Jesu, das Erdbeben dabei, das ist Psalm 22, und da bricht das Reich Gottes herein, und da sind alle Generationen betroffen und alle Menschen. Soweit es geht. Neben der Urnot steht hier die Urrettungstat. Gottes Reich bricht herein. Es Jetzt muss ich ein weiteres anmerken. Jesus, der Auferstandene, hat mit seinen Jüngern Toda gehalten. Das darf man nicht übersehen. Da wird erzählt von den Emmaus-Jüngern. Sie erkennen ihn nicht, aber als er das Brot bricht, als die Mahlzeit beginnt, da entdecken sie, es ist der Herr, es ist vollbracht, so heißt ja Jesu letztes Wort bei Johannes. Oder in Lukas 24 ist die Rede davon, dass die Jünger ihn nicht erkennen. Sie sagen, das spukt's. Das ist eine spiritistische Szene. Und Jesus will beweisen, ich bin leibhaftig auferstanden. Habt ihr etwas zu essen? Und dann reichen sie ihm gebratenen Fisch. Und dann isst Jesus davon. Nicht, weil er einen alten Magen hätte, wie wir den haben. Und von den Naturalien dieser Welt essen müsste, sondern er verwandelt das hinein in die neue Welt. Aber leibhaft tut er das. Oder dann Johannes 21. Die Jünger haben sich an den See Genezareth geflüchtet in das alte Gewerbe und haben die ganze Nacht umsonst gefischt. Und am Morgen, als es graute und dunkelte, da stand einer am Ufer. Und der Lieblingsjünger hatte helle Augen und sagte, es ist der Herr. Und dann fahren sie an das Ufer und da ist schon brennende Kohle gelegt und dann werden Fische gebraten und Jesus hält eines seiner Erscheinungsmale. Und wenn wir jetzt das Sterben Jesu und diese Erscheinungsmale zusammenfassen, mit all dem, was wir in den letzten Monaten bei den Abendmahlsfeiern gesagt haben, vom Passa und den Sündermahlen und so, dann haben wir wieder einen neuen Zugang zum Abendmahl, zu dem, was wir heute feiern. Das Reich Gottes ist hereingebrochen und Jesus lädt uns an seinen Tisch und darüber steht, es ist vollbracht. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann tun sich auch hier die Mauern auf und die ganze Menschheit und die Generationen vor uns und nach uns, die noch kommenden, sie sind alle einbezogen in die Tat, die an dem einen geschah, die Urrettungstat, das Reich ist da. Jetzt noch ein paar Fußnoten. Was machen wir denn mit all diesem Jubel, wenn wir selber auf der ersten Hälfte des Psalms stehen? Da, wo wir klagen möchten, Eli, Eli, was machen wir da? Es ist wichtig, Psalm 22 gibt es nicht ohne die Klage. Es gab keine Toda-Feier ohne die Klage. Die Klage gehört dazu, die Klage wird ernst genommen. Der Bittruf bleibt, auch wenn es vollbracht ist, dein Reich komme. Wir stehen noch in der Morgendämmerung. Es hat Beerdigung unter Christen gegeben. Ich habe Beerdigung unter Christen auch erlebt. Das waren im Grunde Toda-Feiern. Beerdigungen, die Toda-Feiern waren. Ich weiß von einer Frau, die erklärt hatte, ich bitte mir aus, bei meiner Beerdigung tragen alle helle sommerliche Kleider. Ja, es ist ein Tag der Klage. Es ist ein Tag des Weinens und darüber wollen wir nicht wegreden. Aber es ist gleichzeitig ein Jubel, dass Gott jemand in sein Reich ans Ziel, ans ewige Ziel gebracht hat, durch diese Welt hindurch. So kann sogar eine Beerdigung eine Toda-Feier werden. Der letzte Punkt ist, wir alle miteinander sind unterwegs zu der großen Toda-Feier der Ewigkeit. Jesus sagt beim Abendmahl, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich es neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und das dürfen wir wissen. Die Tischkarten sind schon geschrieben auf ihren Namen. Jeden Namen, jeder, der Jesus liebt, dessen Name ist schon festgehalten dort bei der Sitzordnung der Tisch. Ordnung, den Tischkarten im Reich Gottes. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt sage ich gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit, wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann feiern wir die Toda, das Lobpreismahl unseres Herrn. Und die Wände gehen auf und die ganze Menschheit und die Vorangegangenen, meine Eltern und mein verunglückter Sohn und die noch nicht Geborenen, die Enkel und Urenkel, sie sind alle mit einbezogen in dieses große Fest. Denn das Reich Gottes ist hereingebrochen, denn es ist vollbracht. Amen.